Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 35. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Unseren heutigen Gesprächspartner traf ich am 8. August 2011 auf der 14. Solarkonferenz im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern, das Brigitte und Dietmar Schmidt ja schon in unserer letzten Folge vorgestellt haben. Der dänische Windenergiepionier Preben Maegaard, den viele aus dem Film Die vierte Revolution kennen, ist der Direktor des Volkescenter für erneuerbare Energien in Jütland und Vizepräsident von Eurosolar. Er war der Gründungspräsident der World Wind Energy Association, hat viele Regierungen beraten und ist für sein umfangreiches Lebenswerk mit zahlreichen Ehrungen überhäuft worden. Und er hat einem kleinen Podcast seine Zeit geschenkt, um uns alle an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ich habe Herrn Maegaard gebeten, einfach zu erzählen und danach kaum noch Fragen gestellt. Und nun hat er für die nächsten 38 Minuten das Wort.
Wir sind am Ende des Tages hier, haben eine sehr schöne Konferenz hier in Wietorp, in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Preben Maegaard. Ich bin seit 1974 tätig innerhalb erneuerbarer Energien. Ich komme aus Dänemark. Ich bin Direktor von das Nordische Volkescenter für erneuerbare Energien. Das findet man im Nordwesten von Jütland. Und wir machen Entwicklung von verschiedenen erneuerbaren Energietechnologien. Und zwar Zielgruppe, das ist kleine und mittelständische Betriebe, die gute Ideen haben, um neue Entwicklungen innerhalb erneuerbarer Energien zu machen. Die werden die gern produzieren, gern verkaufen auch, aber die haben zu wenig Ingenieurkapazität und da haben wir so traditionell 6 bis 10 gut erfahrene Ingenieure, die wir zu diesen Firmen zur Verfügung stellen können. Und so haben wir das eigentlich gemacht in diesen mehr als 25 Jahren, seit wir gegründet worden. Und das Bedarf ist heute noch, meine ich, dasselbe oder noch größer. Aber das ändert sich über die Zeit, was wichtig ist. Vor 20 oder 30 Jahren gibt es überhaupt keine Technologie für Windenergie und für Sonnenenergie. Das war ganz unbekannt. Das wäre interessant, hätte man noch ein Bild von einer Windkraftanlage finden können, von einer früheren Periode, von der 30er Jahren oder der 50er Jahren. Dann können wir jetzt vielleicht noch etwas davon lernen. Wie macht man das damals? Und das war, muss ich sagen, ganz primitiv einmal am Anfang. Aber für die Bevölkerung war das überzeugend. Weil nach diesen Ölkrise, das war eine richtige schwere Ölkrise in der Mitte der 70er Jahre, und Dänemark war speziell stark davon betroffen, weil wir importierten alles aus Mittelosten und Öl war für Strom, Wärme, Mobilität und eigentlich alles. Und das war wie so ein Schock für unsere Gesellschaft. So, dann wollte die meisten, also die 80%, muss ich sagen, auf jeden Fall von den Abgeordneten in unserem Parlament und auch die Gewerkschaften und die Vereine, die Verbände der Industrie und so weiter, die wollten alle Atomkraft haben. Und wir waren eigentlich sagten, dass Atomkraft hat ja Abfallsprobleme, speziell Abfallsprobleme, die keine Lösung finden kann. Und das wollen wir nicht haben. Und dann waren wir mit der Entwicklung von erneuerbaren Energien angefangen. Und obwohl das also ganz primitiv war, noch den ersten 5 Jahren oder so, war das trotzdem überzeugend für die Bevölkerung. Die können sehen, dass mit so einem begrenzten Aufwand, dann wäre das überhaupt nicht ein Problem für eine moderne Industriegesellschaft. Wenn man wirklich die forschungsmäßige und industrielle und finanzielle Kapazität einer modernen Gesellschaft einsetzen. Ja, das wäre kein Problem. Das war so eine Art von Logik in der Bevölkerung. Und in der Familie haben die oft das diskutiert, was können wir selber tun? Weil wir können ja alles etwas tun. Mhm. Und dann in den Familien, ja, wir wollen doch eine Solaranlage haben. Und einige Bauern sagten, wir wollen Biogas haben. Und einige wollen natürlich auch Windkraft haben. Und das wurde in Dänemark speziell populär. In ganz großen Teilen von Dänemark ist das gute Windverhältnisse. Und wir haben früh ein Modell für Genossenschaft entwickelt. Und das bedeutet, dass eine Anzahl von Familien, das könnte 10 oder bis 100 Familien, können zusammengehen und eine Windkraftanlage kaufen. Mhm. Für Selbstversorgung. Im Prinzip für Selbstversorgung. Das war ein Netz gebunden, aber im Prinzip erlebten die Menschen das als Selbstversorgung. Und das war auch die Meinung dabei.
Wann hat das angefangen?
Ja, das war so circa 1980 war das angefangen. Und ein paar Jahrzehnte später hatten 150 Familien Anteile, 150.000 Familien Anteile daran. Und das sind so Familien von mit größer als Durchschnittsfamilien auch. So man kann sagen, das war vielleicht 500.000. Und das war 10% von der gesamten Bevölkerung. Und wenn man bedenkt, dass die in den Großstädten kann man ja sowas nicht haben, dann in gewisse Teile des Landes ist es sicher ein richtig großer Anteil gewesen. Ich wohne in Nordwesten von Dänemark und in einigen Dörfern war das die Hälfte oder mehr, dass eine Windkraftanlage beteiligt war. Das war ebenso natürlich und eine Windkraftanlage zu haben, als eine Gefriertruhe oder ein Auto oder so zu haben. So, das war der Anfang. Das war der Anfang. Heute ist das anderswo. Muss auch sagen, dass leider hatten wir eine Periode hier von 10 Jahren in Dänemark, wo nicht vieles passiert ist. Eigentlich war das erneuerbare Energie zu erfolgreich geworden. Weil was meint Erfolg innerhalb erneuerbarer Energie? Das meint, dass ein immer größerer Anteil von fossilbasiertem Strom wird als Solar-, Wind- oder Biomassestrom erzeugt. Und wo fossilbasierter Strom, also von Kohle, Öl oder Erdgas, kommt aus Großgesellschaften, dann kommt die erneuerbare Energie. Ja, die erneuerbare Energiestromquellen, die sind ja klein, relativ klein und ist von Natur dezentral. So, die Großhersteller von Strom haben große Marktanteile verloren. Und vielleicht so viel als 45% aller Strom in Dänemark wurde so im Jahr 2001 von ein Vielfalt von kleine und mittelständische und verbraucherbesitzte Gesellschaften, individuelle auch, alle mögliche haben sowas. Und das war natürlich ein Problem für die Großstromversorger, dass die haben so große Marktanteile verloren, beinahe die Hälfte. Mhm. So. Ich bin überzeugt, dass das wurde ein Hauptthema im Wahlkampf in 2001. Und der Winner von dieser und wer noch die neue Regierungskoalition war gegen erneuerbare Energien. Und das kam zu einem augenblicklichen Stopp. Alle Programme wurden zum Halt gebracht. Und das war eigentlich ein Desaster, muss man sagen. Also. Hier später haben eigentlich derselbe Ministerpräsident eingeräumt. Das sagte er noch für ein paar Jahre. Das war ein großer Fehler. Und dann war das also zu spät auch, weil alle die Strukturen, wie man sich lokal organisiert, waren in der Zwischenzeit aufgelöst worden. So was darf in Deutschland nicht passieren. Man muss gut aufpassen. Und wirklich diese Entwicklung für erneuerbare Energie als ein Goldei betrachten. Muss man gut darauf passen. Und das schafft viele Arbeitsplätze. Das ist ein neuer Exportsektor. Das ist, macht bessere Umwelt, verhindert Klimastörungen auch. Und das gibt nur Vorteile. Mhm. Der einzige Nachteil, das ist, wie das schon erzählte, ist, dass die Großfirmen, die großen EVUs, die verlieren Marktanteile. Das muss man sich ganz klar machen. Das ist nicht nur Gewinner, das ist auch einige Verlierer. Aber die verlieren, warum? Die verlieren, weil die sind auf die verkehrten Brennstoffe basiert, die nicht umwelterträglich sind. Und die müssen natürlich raus. Gleichzeitig verschwinden dann auch die Firmen, die sich darauf basiert hat. Und so ist die Entwicklung. Die Entwicklung ist so. Mhm. Und Entwicklung ist nicht statisch. Wir wissen auch, dass es eine Gewerbe, die verschwunden sind. Kleingeschäfte sind verschwunden. Die Kohleminen in England. England war einst mal ein großes Kohleland. Das ist alles weg. So, das soll man nicht bedauern, dass etwas kommt und geht. So, das ist jetzt eine neue Situation für uns auch, weil in Dänemark ist diese Herstellung von Windkraftanlagen und auch Solaranlagen schon seit langem voll industrialisiert. Wir haben Großfirmen wie Vestas, das noch weltgrößte ist innerhalb Windenergie. Wir haben Siemens, das mag auch, das ist eine deutsche Firma. Aber alle Entwicklung und meist der größte Teil der Produktion hat man in Dänemark. So, und das wird als eine dänische Firma auch betrachtet. Aber es ist wir sind in einer neuen Phase jetzt, wo auch Einzelpersonen, Einzelfamilien wünschen, selbstversorgend mit Energie zu sein, mit erneuerbarer Energie zu sein. Und wir haben eigentlich letztes Jahr, in 2010, eine wichtige neue Gesetz bekommen, das erlaubt, die Familien selbstversorgend zu werden. Die Anlagegröße muss höchstens 6 Kilowatt sein, aber das reicht auch. Eine 6 Kilowatt große Anlage für Solarzellen, das führt zu ca. 6.000 Kilowattstunden pro Jahr. Und das ist mehr als eine Durchschnittsfamilie in Westeuropa verbraucht im Jahr. Man kann auch wohnt man noch in offenen Lande, kann man auch eine Windkraftanlage haben. Eine Windkraftanlage auch von 6 Kilowatt. Mit einer Fläche, Rotorfläche von 40 Quadratmeter. Das ist eine Rotordiameter von ca. 7,5 Meter. Und mit so einem kann man eine Jahresproduktion von ca. 10.000 bis 12.000 Kilowattstunden erwarten. So, das ist ganz passend auch für Strom und etwas Wärme auch. Und das ist ganz günstig, sowas aufzustellen, weil man hat als etwas Neues, und das meine ich auch, ist dann teilweise ganz speziell in dieser Hinsicht etwas, das meint die Nettoabrechnung. Nettoabrechnung, das meint, dass die Strommesser läuft rückwärts. So hat auf Jahresbasis die Solaranlage oder Windkraftanlage so viel produziert als man verbraucht. Dann hat man ja einen Nullverbrauch. Und dann bekommt man keine Stromrechnung. Und weil Strom in Dänemark relativ teuer ist, nicht, dass Strom in Dänemark teuer ist, aber wir haben 200% Steuer auf Strom. Durch Steuer ist Strom teuer gemacht. Circa 28 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das ist relativ viel. So, das kann dann von, dieser Stromverbrauch kann dann von Solaranlagen oder Windkraftanlagen, auch eine biomassebasierte Anlage gedeckt werden. Und nach 8 oder 10 Jahren hat diese Anlage sich zurückbezahlt und dann hat man in den nächsten 10 oder 20 Jahren Strom frei. Und das appelliert natürlich an viele Menschen, dass man kann hier etwas tun. Also so, das gibt ein gutes Gefühl, in den Familien sagen, wir haben hier etwas für die Umwelt gemacht und wir sind jetzt auch selbstversorgend. Und das kostet eine Investition heute, aber auf längere Sicht werden wir freien Strom haben. Und das sieht so aus, das wird eine Bewegung, obwohl noch dieses Gesetz ganz neu ist, ja, wo wir vor ein Jahr vielleicht hatten 6 Firmen in Dänemark, wo man Solarzellen kaufen könnte. Heute ist es mehr als 50 Firmen. Das war vielleicht 2 oder 3, die letztes Jahr Kleinwindkraftanlagen herstellten und verkauften. Einige werden nämlich auch importiert. Jetzt ist es mehr als 20 Typen. 20 Herstellern ist auf dem Markt und bietet diese neue Energietechnologie an. So, hier haben wir in Folge eine Rolle. Wir haben Beratung an diesen Firmen gemacht. Die kommen zu uns, um die Marktmöglichkeiten zu diskutieren, technische Probleme gelöst zu haben. Wie ist die Marktentwicklung in anderen Ländern? Wie sind die Exportmöglichkeiten vielleicht auf längere Sicht? Wo findet man gute Unterlieferanten von verschiedenen Teilen in so eine neue Technik? Und das ist also eine Rolle gehalten. Und nebeneinander können wir auch diese speziellen Windkraftanlagen sowohl demonstrieren, wir können zeigen, hier sind eine Auswahl von verschiedenen Anlagen. Und das wollen die Menschen oft gern sehen. Das ist wie wenn man ein Auto kauft. Man will gern verschiedene Typen sehen, bevor man kauft. Macht die etwas Geräusch oder wie sehen die raus? Und passt das gut bei unserem Haus oder so? Das sind viele Überlegungen. Und da können die bei uns in Folgesender sehen. Und das ist ähnlich auch so, wenn man eine Solaranlage anschaffen wird. Das sind ja Dünnschichtanlagen, das sind Polykristalline, das sind Monokristalline. Die sehen unterschiedlich aus. Was ist unsere Erfahrung mit den verschiedenen Anlagentypen? Und ja, die Menschen, die haben mir viele solche Fragen. Und wir sind unabhängig. Wir sind nicht an bestimmte Herstellern abhängig und, oder bezahlt. So, unsere Beratung, das ist so neutral und objektiv, als das sein kann, abhängig von, was von Wissen ist noch vorhanden auch. So, da ist vieles zu tun auch noch heute. Eine kommende Aufgabe ist auch, dass in der Landwirtschaft ist ein Riesenpotenzial auch für Biogas. In Dänemark gibt es sehr wenig davon. Und hier haben wir auch eine Rolle als Technologietransfer, nennt man das. Also andere Länder, die haben viel Erfahrung in Biogas. Das hat man zum Beispiel speziell in Süddeutschland. Und dann knüpfen wir die Verbindungen zu Entwicklungsleute, erfahrene Leute auch im andere Teile innerhalb Biogas, das kann auch in anderen Technologien sein, so dass wir nicht dieselbe Fehler machen, wie man schon bei der Neuentwicklung gemacht hat. So lernen wir voneinander.
Sie haben ja auch schon in anderen Ländern Volkescenter gegründet. um auch diese Umweltbildung in die Welt zu tragen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist auch richtig. Aber wir haben so auch in Entwicklungsländern haben wir Zusammenarbeit. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit. Also das gibt ja ein Folgecenter in Mali. Das wurde von uns gegründet und jetzt ist es eine selbstständige Organisation. Und das ist eigentlich 50 Leute angestellt dort jetzt. Mhm. Das hat sich wirklich gut entwickelt. Die arbeiten speziell mit Versorgung von erneuerbarer Energie in ländlichen Gebieten. Mhm. In Afrika ist in den meisten Ländern haben nur 10% der Bevölkerung Zugang zu ein Stromnetz. Und das wird sicher auch keine Stromnetze kommen, weil in der Zwischenzeit hat man ja erneuerbare Energien zu gut entwickelt. Man wird kaum diese Stromnetze länger brauchen. Wir haben auch ein Folgecenter in Uganda und wir sind in Verhandlungen, damit sowas Ähnliches in Sri Lanka auch zu haben. Schon jetzt haben wir Zusammenarbeit auch in Sri Lanka. Ich war in Sri Lanka noch hier im Juli dieses Jahr. Und das ist Transfer von Technologie für Bau von Windkraftanlagen, 150 Kilowatt Anlagen, wo wir haben viel Erfahrung von den 80er Jahren mit Design und Entwicklung von solchen Anlagen. Und jetzt ist das jetzt ein Bedarf, das die jetzt haben in Sri Lanka und das wir werden gerne hier mit. Und das wird später sicher auch etwas Größeres. Ähnlich haben wir auch in einer Anzahl anderen Ländern haben wir Verbindung auch und so, das ist vieles zu tun. Wir wissen auch, dass in den industrialisierten Ländern hier in Westeuropa es kommt, so erlebe ich das, mehr und mehr Widerstand gegen die Windkraft speziell. Und dann ist natürlich sowohl traurig, aber das ist auch ein Problem. Und wir müssen eine Lösung davon finden. Das ist ganz bestimmt notwendig. Und meine Vision, meine Idee da ist, dass wir brauchen eine Demokratisierung von der Energieversorgung basiert auf erneuerbaren Energien. Also neben dieser Selbstversorgung, die Kleinanlagen für ein eigenes Haus, eigenen Hof, was für kollektive Versorgung ist, dafür brauchen wir wirklich neue Ideen, neue Lösungen, wie das zu organisieren. Mit der Technologie ist es eigentlich kein richtiges Problem mehr. Die Technologie reicht auch. Wir können eine große Umstellung auf erneuerbare Energie machen mit der Technologie, die wir jetzt haben. Aber dass bisher Windkraft von so vielen Menschen abgelehnt wird, ist ein Problem. Weil wir sind trotzdem in einer modernen Gesellschaft, wo wir akzeptieren doch die Straßen, die Autobahnen, die Eisenbahnen, wir haben Flughafen auch. Wir haben viele Störungen von allen möglichen Arten. Und das betrachten wir als ein Teil von das Leben in einer modernen Gesellschaft. Aber die Windkraft ist auch ein Teil davon. Das ist ebenso notwendig. Ebenso. Und das darf nicht abgelehnt werden. Aber ich glaube, wir können gute Lösungen finden, dass wir müssen eine Bewegung der Bevölkerung haben, das klar macht, dass man hat auch in den Gemeinden, wo die aufgestellt werden, in den Kommunen, wo die aufgestellt werden, haben wir auch die wirtschaftlichen Vorteile dabei. Und wir haben ein Pamphlet davon geschrieben, wo wir diese Ideen noch weiter entwickelt. Und in Dänemark ist es schon seit Generationen so, dass die Versorgung von Fernwärme und 70% aller Raumheizung in Dänemark, das ist mit Fernwärme, das ist der größte Anteil der Welt. Und wir haben auch einen sehr großen Anteil von Kraftwärme, das ist 60% haben wir in Dänemark, wo der europäische Durchschnitt ist 10%.
Das sind Blockheizkraftwerke?
Ja, mit Blockheizkraftwerken. Und Die sind alle von Stadtwerken oder Kommunen oder Verbrauchergesellschaften betrieben. Und warum können wir nicht dasselbe mit Windkraft auch machen? So, dass die Bürger, die Verbraucher sind, die haben auch die wirtschaftliche Interesse daran. Weil heute sehen wir, und das war vielleicht richtig in der Pionierphase, in der Anfangphase von Windkraft, dass das war ein Investitionsobjekt. Man machte das, um Geld zu verdienen. Aber wer sagt, das muss auch so in der Zukunft sein? Weil macht man das als ein Versorgungslösung? Also mal wie Versorgung mit Wasser, wie Versorgung mit Wärme und so weiter. Kann man das als eine allgemeingenützliche neue Struktur aufbauen? Und das wird es auch billiger machen. Das wird es billiger, weil mit solchen öffentlichen oder halböffentlichen Gesellschaften kann man länger Amortisationszeiten haben. Das macht es billiger. Man kann niedrigere Zinsen haben, als Privaten haben können. Das macht es auch billiger. Und die Grundstücke für so eine moderne Windkraftanlage, die können in Dänemark, ja, die können doch 500.000 Euro kosten. Hat man dieselbe Fläche, das ist wie eine große Stube oder so, dieselbe Fläche für einen großen Strommast, hier ist die Kompensation. Nur, ja, das kostet nicht 500.000, das kostet 5.000. Also ist es ein Stück...
Das gleiche Grundstück.
Ja, das Grundstück kostet 100-mal mehr für eine Windkraftanlage. Und warum ist das so? Das ist, weil das ist eine Investition, das ist nicht für Versorgung. Und das muss umdefiniert werden. Und das müssen die Politiker tun. Weil man kann ja nicht sagen, dass die Stromtransport oder eine Fernsehmast oder dass das wichtiger ist als die Herstellung von diesem Strom, das mit den Stromleitungen transportiert wird. Das ist ja ebenso wichtig. So, hier ist eine große Aufgabe, dass auch auf große Widerstand stoßen wird. Aber ich meine, diese Debatte darum ist wichtig. Und auf jeden Fall, wir bringen das auf in Dänemark. Das hat eigentlich Appell an viele Menschen. Die sehen, dass wir müssen angepasste Lösungen haben, so dass die Lokalbevölkerung wieder diese großen Windkraftanlagen willkommen heißen. Und wie können die dann auch die Vorteile dabei haben? Ja, hier habe ich ein Modell entwickelt, also dass so ein Verbrauchergesellschaft oder eine kommunale Gesellschaft oder eine Stadtwerke, die bekommen denselben Preis als private Windkrafterzeuger oder Betreiber. Aber weil die haben niedrige Kosten und weil die bezahlen nicht so viel für die Grundstücke, weil die werden nicht kapitalisiert, dann haben die ein, ja, man kann sagen Verdienst, ein Gewinn von 2 Euro Cent oder so pro Kilowattstunde. Und wenn man bedenkt, hier an der Küste auf jeden Fall produziert eine 2 Megawatt moderne Windkraftanlage 8 Millionen Kilowattstunden oder so, und das wird dann 150.000 Euro im Jahr, jedes Jahr. Und hat man einige Dutzende davon, wird es ganz viel Geld. Das geht in eine Stiftung. Wir haben in mehreren Städten in Dänemark, die haben eine grüne Stiftung, wo das Einkommen geht nur für Energieverbesserungen in öffentlichen Gebäuden. Das kann Energierenovierung von Schulen und Kindergarten und was auch immer ist. Das kann auch Zuschuss zu lokalen Bauern sein für Biogasanlagen. Das kann für mehr Elektromobilität. Das kann für lokale Forschung und so weiter innerhalb erneuerbarer Energien, dass dieses Geld gebunden ist. Und wenn das passiert, dann können die Lokalpolitiker die Kommunalpolitikern zu ihren Wählern gehen und sagen, jetzt haben wir alle Vorteile, mehr Windkraftanlagen zu haben. Weil das bringt jedes Jahr mehr Millionen Euros in diese grüne Stiftung. Und mit diesem Geld können wir viel Gutes für unsere lokale Gemeinschaft machen. Mhm. So was ist jetzt nicht möglich. Weil jetzt, so ist es auf jeden Fall in Dänemark, dass die Kommunen, die sind verpflichtet, um Grundstücke zu finden und diese Raumplanung, so dass es Windkraftanlagen aufgestellt werden kann. Aber diese Investoren, die sind ja oft vom Außen, das kann auch vom Ausland kommen. Und die Lokalbevölkerung ist natürlich nicht damit zufrieden. Warum kommen die hier? Wir haben überhaupt keine Vorteile. Wir haben nur Nachteile. Vielleicht sehen wir reduzierte Preise von unserer Häuser, wenn wir die verkaufen wollen. So, wir wollen selber die Vorteile haben. Und das ist das Neue. So muss man in Zukunft damit arbeiten. Mhm. Und sehr wenige diskutieren dies noch, aber ich finde, das ist eine der wichtigsten Diskussionen, die wir haben werden in den kommenden Jahren. Weil die Frage ist ja nicht, ob wir jetzt vielleicht, in Deutschland glaube ich, ist bald 10% kommt von Windkraft. In Dänemark kommt ca. 24% von Windkraft. Aber das muss ja viel mehr. Und das wird schwierig, wenn wir immer auf diesen Widerstand von der Bevölkerung. Und dieser Widerstand, so erlebe ich das, wird mehr und mehr. Und wegen diesem Widerstand baut man Offshore. Ich bin im Prinzip nicht dagegen. Aber das Problem ist, dass Offshore ist teuer. Das kostet, ich kenne mehr Beispiele davon, das kostet dreimal mehr als gute Projekte auf Land. Speziell Projekte von diesen Stadtwerke betriebene oder Verbraucher betriebene Windkraftanlagen. Und dreimal mehr. Das ist wirklich signifikant. Mhm. Und immer haben wir gehört von Politikern und die EVUs haben gesagt, erneuerbare Energie ist einfach zu teuer. Aber wie kommt es das dann, dass man ist bereit, dreimal mehr für Windstrom zu bezahlen, als das notwendig ist? Und das ist, was ich hier sehe. Hier haben wir ein großes organisatorisches Problem. Das Offshore kann nicht die Lösung sein. Man sagt auch, der Offshore kann billiger gemacht werden als jetzt. Das ist eine Studie in Dänemark, sagt, dass das kann sicher um 30% billiger gemacht werden. Aber mit 30% ist es noch doppelt so teuer wie auf dem Land. Und auf Land kann das auch immer billiger gemacht werden. So, wegen Konkurrenz zu anderen Ländern, wegen der Akzeptanz von Windkraft und muss das auch so billig wie möglich produziert werden. Und das ist eine Aufgabe, womit wir auch uns beschäftigen.
Ja. Bei dieser ganzen Energiediskussion und auch heute bei den Vorträgen wieder hier auf der Solarkonferenz habe ich immer so den Eindruck, dass der Fokus zu sehr auf die Technik gelegt wird. So als ob es darum ginge, irgendwelche alten Technologien, also Kohle, Öl, Atomkraft, auszutauschen durch Erneuerbare und alles andere in unserer Lebensweise könnte so bleiben wie bisher. Ja. Aber wir haben ja nicht nur die Energieproblematik, wir haben ja auch Peak Oil und Peak von allen möglichen Rohstoffen in mehr oder weniger naher Zukunft vor uns. Das heißt also, wir müssen ja mit vielen Problemen gleichzeitig umgehen. Und von daher würde mich interessieren, wie Sie das noch einschätzen. Ob wir einfach praktisch nur uns um dieses Energiethema kümmern müssen oder ob es vielleicht auch noch ganz andere Herausforderungen gibt.
Ja, so. Wir müssen diese Diskussion natürlich haben, weil jede Menge Technologie ist jetzt vorhanden.
Ja.
Aber wir haben bis jetzt nicht eine so mehr grundlegenden Diskussionen über, wie organisieren wir das Cycling in der Zukunft.
Mhm.
Und wenn wir vielen anderen Sektoren in der Gesellschaft sehen, also wir haben öffentliche Schulen, wir haben öffentliche Hospitalen, Krankenhäuser, wir haben Straßen, die für alle zur Verfügung stehen. Also überall hat man ja eine organisatorische Lösung gefunden, dass an diese bestimmte Aufgabe am besten angepasst werden könnte.
Mhm.
Und wir sind ja alle von Verbrauchern von Bildung. Wir haben alle einen Bedarf für Krankenhäuser und alle anderen öffentlichen Bedürfe. Und ähnlich ist es auch mit Energie. Wir verbrauchen alle Strom und wir verbrauchen alle Wasser, wir verbrauchen alle Wärme. Und das muss ja ordentlich diskutiert werden. Wie organisieren wir dies in der Zukunft? So, dass es nicht einseitig ein Profitgebiet ist oder dass es einige Leute so mit gutem Wille, die daran investieren oder so, aber dass für große Anteile, und wir reden ja nicht hier von 10% oder so, aber wirklich, als dass der große Teil von unserem Verbrauch kommt von erneuerbaren Energien und das kann ja nicht als ein, weil die Verbraucher und Szenen können nicht die können nicht die Unterschiede sehen von den Elektronen, wenn die das Licht, der Computer oder Kochherd, was sie noch haben. Elektronen sind Elektronen, aber ob die von Atom kommen oder Kohle kommen oder Solar oder Wind oder Biomasse oder so, das lässt sich nicht identifizieren. Und dass einige Gebiete davon, das sind allgemeinnützliche, aber andere, das sind Profitgebiete und so weiter. Und dass man von Gesellschaft ab also sehr profitable Incitamente geben muss, um genug Investitionen zu haben, das finde ich nicht richtig. So, das ist wie mal Krankenhäuser, mit Kindergarten, mit Schulen und so weiter. Wir müssen so viel ausbauen, was für die Versorgung der Bevölkerung notwendig ist. Und dann muss die Gesellschaft angepasste Lösungen finden. Das meine ich, wäre eine Diskussion in den kommenden Jahren. Und wenn erst von der Bevölkerung ab dies als eine, das wird die Normalität für erneuerbare Energien und nicht das Spezielle. Das sind nicht einige Menschen, die es finden, das ist eine Idee, dass die werden davon etwas profitieren, aber das wird die Normalität und die Gesellschaft steigt ein und macht es. Ja, vor 125 Jahren oder so, das war der Zeit der Ausbau von Eisenbahnen. Das war die neue Möglichkeit für bessere Mobilität. Und in wenigen Jahrzehnten kam es ja Eisenbahnen und das war ja zu der Zeit Rieseninvestitionen. Das Aufwand war ja enorm. Man hatte keine, das war alles mit Hand, wurde diese Eisenbahnstrecken gemacht. So, das Aufwand war enorm. Aber trotzdem, weil man wollte diese neue Technologie haben zur Verbesserung des Lebens des Menschen, wurde es gemacht. Und ähnlich sehe ich das heute mit erneuerbaren Energien. Das ist die Aufgabe, das ist die Verpflichtung von unserer Generation, den kommenden Generationen auch. Und das muss eine Lösung finden innerhalb weniger Jahrzehnte. Weil sonst werden wir in Krisen kommen, die wir uns kaum vorstellen können. Wir werden Klimakrisen haben, wir werden Versorgungskrisen haben, weil die fossilen Brennstoffe, die werden mehr und mehr knapp, die werden sehr, sehr teuer. Und die Ablösungstechnologie ist schon gut vorhanden, das ist der erneuerbare Energien. Und jetzt muss das eine zukunftsorientierte Lösung auch finden. Und wir werden es finden, das hoffe ich.
Das glaube ich auch. Aber es ist auch ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Dies war eine Episode von Sunpod,
der sonnige Podcast
zum Themengebiet regenerative Energien mit Schwerpunkt Solarkocher und Elektromobilität. Fragen, Lob und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen. Nutzt hierzu bitte die Kommentarfunktion auf unserer Seite www.sunpod.de. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.